Zu Gast Hannes Koch, Redakteur der Taz, Autor von zwei Büchern, New Economy und jetzt zum Schluss ein Buch, Soziale Kapitalisten. So sind wir zusammengekommen bei einer Podiumsdiskussion. Gehen wir gleich ins Thema. Gibt es so etwas wie eine Moralisierung des Marktes? Früher soziale Kapitalisten, das war sowas wie der Robert Owen, haben wir in der Schule gelernt, der war nett irgendwie zu den Arbeitern, aber eine völlige Ausnahme, und die anderen haben eben versucht, so viel Profit zu machen wie möglich. Heute scheint es so, als sei das nicht mehr so ganz selbstverständlich, dass man nur rigid hinter Profit her sein kann. Es gibt die These von der Moralisierung des Marktes. Vielleicht sagen Sie einen Satz, wie man die verstehen kann.
Ich denke, dass es die Moralisierung des Marktes gibt, dass in die Ökonomie seit 10, 20 Jahren neue Werte Einzug halten, namentlich die Forderung von Konsumenten, die die Produkte kaufen, nach höheren sozialen und ökologischen Standards. Ich glaube also, dass diese Moralisierung des Marktes vorwiegend durch die Verbraucher an die Unternehmen herangetragen wird und durch die Bürger, die ja auch Verbraucher sind. Und zum anderen ergeben sich aber auch Veränderungen auf Seiten der Unternehmer selbst, denn dort sind ja gibt es auch immer wieder neue Persönlichkeiten, die die alten Unternehmen übernehmen oder neu ins Management kommen und insofern dort auch neue Ideen einbringen. Man kann das an einigen Beispielen, die ich in dem Buch beschrieben habe, ganz gut darstellen. Das sind dann, sagen wir mal, ganz typische Vertreter der 68er-Generation, die das väterliche Unternehmen geerbt haben oder das mütterliche und dann mit dem Unternehmen irgendwas anfangen mussten und zur Rechtfertigung dafür, dass sie sich jetzt kapitalistisch betätigen, diesem Unternehmen so eine gewisse ökologische und soziale Qualität einhauchen wollten.
Das klingt ein bisschen wie der Robert Owen, so auf modern. Das Ganze hat ja einen Anlass, und Sie beschreiben in Ihrem Buch sehr eindrucksvoll eine Geschichte mit IKEA, Sie haben ein sehr angesehener Konzern, und dann eines Tages kommt die Meldung, Pakistan, Kinderarbeit, manche sogar angekettet, damit sie nicht weglaufen, und dann der Besitzer sagt, damit sie die Schicht durchhalten, man muss sie anketten, dann halten sie besser die Schicht durch. So, also große Skandalgeschichten. Ich erinnere mich, 10 Jahre früher, Teekampagne, Chemierückstände in Tee, hieß es, dass er alles erfunden und da seien Journalisten oder Leute wie ich, die da alles übertreiben und schlimme Sachen in die Welt setzen, stimme alles nicht, frei erfunden. Ja, die Testergebnisse, ja, die seien falsch, das hätte man im Labor nicht aufgepasst und so. Also man hat frech alles abgestritten und gesagt, die Welt ist in Ordnung, wir sind wunderbar, das ist frei erfunden, irgendwelche Kommunisten oder Spinner von der Universität sagen das, und dann 10 Jahre später kippt es. IKEA hat, weiß ich nicht, wie das gelaufen ist, aber offenbar haben sie dann den rausgeschmissen und andere überprüft. Und heute riskieren sie wahrscheinlich sowas nicht mehr. Sehr schwer geschäftsschädigend. Also kann man sagen, da hat sich etwas durchgesetzt. Nicht die Menschen sind netter geworden und ein paar 68er übernehmen Firmen, sondern es setzt sich etwas Neues durch, auch mit Druck. Nicht nur durch Einsicht, sondern auch mit Druck. Würden Sie sagen, es ist vor allem der Druck oder ist es die Einsicht?
Vor allen Dingen Druck, würde ich sagen, denn durch die ganzen Debatten über die Globalisierung hat sich die Wahrnehmung bestimmter Missstände in der Dritten Welt, aber auch in den entwickelten Ländern, haben sich verschärft. Und es hat sich jetzt für die Unternehmen herausgestellt, das mussten sie schmerzhaft teilweise lernen, wenn sie diese Risiken, die ihnen durch solche Missstände, durch eigene Unverantwortlichkeit erwachsen, nicht ernst nehmen, dass sie dann ihr eigenes Geschäftsmodell schädigen. Das nennt man Reputationsrisiko. Und die Unternehmen kalkulieren heute mit diesem Reputationsrisiko. Sie haben natürlich ein extremes Interesse daran, ihr Image aufrechtzuerhalten. Und dafür tun sie einiges. Das ist durch politischen Druck zustande gekommen, setzt sich aber bei den Unternehmen jetzt eben auch mittlerweile in praktische Handlungen und höhere soziale Standards und ökologische Standards um.
Ja. Das gab es ja früher auch, das Reputationsrisiko. Es gab schon immer Skandale in so einer Richtung. Mhm. Brent Spa, diese Ölplattform, Shell war so ein Skandal, und da hat Shell ein paar Milliarden in PR eingesetzt. Und normalerweise hat das funktioniert. Ich weiß, so aus den 70er, 80er Jahren, normalerweise hat das funktioniert. Ein Desaster, eine schlimme Geschichte, und dann eine Marketingkampagne und dann war es wieder weg. Dann schwenkten die Meinungsumfragen wieder um. Und bei Shell damals war das nicht. Das war, glaube ich, die Wende. Da war nicht die Empörung inzwischen so stark und das Bewusstsein, dass da Schweinereien laufen, doch so gewachsen, dass sie nicht mehr mit durchkamen, einfach eine geschickte PR-Kampagne zu machen. Und von da ab, glaube ich, hat es gekippt. Es gibt Kritiker, die sagen, es ist immer noch PR, aber ein bisschen intelligenter. Es ist PR, die sagt, also wir unterstützen die Watt, die Westerbank unterstützt die Wattvögel im Norddeutschland und fast jedes Unternehmen macht jetzt irgendein Öko-Projekt. Früher haben sie Hochglanzanzeigen geschaltet, jetzt machen sie Öko-Projekte. Kann man sagen, es ist das gleiche PR, ist ein bisschen besser, dass die Wattvögel was von haben, statt diese Hochglanzprospekte, aber so richtig großartig getan hat sich eigentlich nichts, könnte man sagen.
Provokative These natürlich. Ja. Ich teile diese These nicht. Da ist natürlich immer PR drin, weil die Unternehmen Interesse, wie gesagt, an ihrem Image haben und das auch fördern und Image natürlich verkaufsfördernd ist. Image ist ein verkaufsfördernder Faktor. Aber die Beispiele in dem Buch, die ich beschreibe, zeigen ganz deutlich, dass Unternehmen mit neuen Produkten, die eine höhere ökologische Qualität und soziale Qualität repräsentieren, auch mehr Geld verdienen können. Also Ökologie und soziale Standards, ökologische und sozial sind ein Produktionsfaktor und sie stellen Mehrwert her, die Unternehmen stellen Mehrwert her für sich selbst, dass der sich zum Teil auch nachweisbar in höherem Gewinn niederschlägt.
Jetzt könnte man sagen, solche guten Taten, nennen wir es mal ganz altmodisch, machen sich bezahlt. Ethic pays ist so ein Schlagwort. Ja. Früher konnte man schummeln und kam damit durch und heute muss man Gutes tun und das wird belohnt. Das wäre ja, man sagt, jetzt dreht sich der Kapitalismus in eine Maschine, die Gutes produziert. Wenn ich jetzt die These mal etwas aufblase und sage, könnte es sein, dass der Kapitalismus durch diese Art von öffentlicher Kontrolle, durch diese vielen NGOs, die genau hingucken und man in Pakistan oder woanders nicht mehr mit durchkommt, weil da auch Leute sind, die aufpassen, dass man den Kapitalismus zwingt, sozusagen ins Gute zu laufen?
Ja, das hat unter anderem die globalisierungskritische Bewegung erzeugt. Es herrscht ein Zwang. Ja. Der Kapitalismus dreht sich ein wenig. Das ist ja super. Also ich finde das klasse, dass solche Effekte eintreten. Man darf sich natürlich nicht in die Tasche lügen und jetzt denken, wir würden hier das Wirken eines neuen Naturgesetzes erleben. So nach dem Motto, diese Veranstaltung hier, diese Marktwirtschaft, wird jetzt erstens super ökologisch 100% und super, super sozial. Das wird vermutlich nicht passieren, denn der Sinn von Unternehmen ist es im Wesentlichen, Menschen mit Produkten zu versorgen. Erstens ganz einfach, die sie brauchen für ihren Lebensunterhalt und zum anderen Geld zu verdienen. Und dieses Gewinninteresse steht immer, auch in diesen Fällen, die ich beschreibe, in einem gewissen Konflikt zu diesen Ansprüchen. Also man kann nicht immer nur sagen, dass höhere Ansprüche sozialer und ökologischer Art dann den Gewinn befördern. Man muss einfach auch zur Kenntnis nehmen, und das wissen diese Unternehmer ganz genau, dass solche Ansprüche sie auch Geld kosten können. Ja. Die These ist allerdings, unter dem Strich führt das mittlerweile dazu, dass es Geschäftsmodelle gibt, wo es mehr einbringt als kostet.
Ja. Gucken wir mal genauer hin. Mich interessiert das genauer. Wenn ein Weinbauer seinen Wein nimmt und ein bisschen Wasserwein schüttet, man merkt es nicht. Das erhöht sofort seinen Gewinn. Wenn er 5% oder 10% Wasserwein schüttet, dann läuft er Gefahr, dass man ihm auf die Schliche kommt. Aber mit so einem ganz kleinen bisschen nicht. Ist es nicht dann doch so, dass die einen sagen, na, ich schütte mal so viel Wasserwein, wie ich kann, aber bin ein bisschen vorsichtig. Wenn ich mich erwischen lasse, dann habe ich großen Ärger. Also bei uns in der Teekampagne ist das immer die Abbruchkante der Qualität ermitteln. Ein guter Teetester kann sagen, ab wann das Weinmischen von einfachem Tee spürbar wird, als schmeckbar wird. Also hört er vorher auf, lässt ein bisschen den Sicherheitsabstand, aber tut so viel einfachen Tee rein, wie es gerade noch hingeht. Oder der Weinbauer eben mit dem bisschen Wasser. Kann man nicht sagen, naja, es wird nur, also die Polizei kommt rein. Sonst ist ja auch so, alle schummeln so ein bisschen. Aber da, wo die Polizei ist, hören sie im Moment auf oder sind ein bisschen vorsichtiger. Müsste man so differenzieren oder würden Sie sagen?
Ich würde sagen, für die Unternehmen ist das Risiko enorm gestiegen, dass sie erwischt werden. Ja. So. Und ganz besonders für die Unternehmen, die sich guter Taten preisen, ist das Risiko noch viel
ganz
höher, dass sie erwischt
hoch,
werden. Erwischt werden heißt einfach, dass ihnen irgendwelche NGOs, Nichtregierungsorganisationen, Greenpeace, wer auch immer, auf die Schliche kommt, mal ein bisschen recherchiert. Der eine oder andere Journalist vielleicht etwas Zeit hat und ein wenig recherchiert. Das Internet ist ein weites Gelände, dort findet man sehr viel Information. Und insofern müssen diese Unternehmen, namentlich diese, die also sich solcher Standards rühmen, extrem aufpassen. Ja. Und die Funktion der Öffentlichkeit, also der Zivilgesellschaft, der demokratischen Öffentlichkeit und auch von Verbraucherorganisationen, die sowas überprüfen, hat zugenommen.
Also Sie sagen, es ist nicht ein Sinneswandel dieser Manager oder Unternehmer, Unternehmenseigentümer, sondern es ist der Druck der Öffentlichkeit. Es sind Vergleichsmöglichkeiten, chemische Tests. Also man kommt nicht mehr so ohne weiteres durch.
Ja.
Das heißt, solange dieser Druck der Öffentlichkeit da ist, hält dieses Modell und es baut auf öffentlicher Kontrolle und vielen NGOs und engagierten Journalisten, die sich nicht einmachen lassen und sowas.
Ja. Also ganz viel hat mit Kontrolle zu tun natürlich. Aber wie gesagt, ich würde auch behaupten, dass die Unternehmer sich auch verändern, teilweise. Da halten eben auch junge Leute mit einem bestimmten politischen Hintergrund Einzug in den Chefetagen mittlerweile, haben Einzug gehalten und die denken was anderes. Die sind nicht mehr so wie die Konzernherren von früher. Das kann natürlich dahingehend ausschlagen, dass sie viel krasser handeln. Also 25% Eigenkapitalrendite erwirtschaften wollen, alles andere ist ihnen egal. Solche Varianten gibt es ja auch, das wissen wir, also Stichwort Finanzkrise. Auf der anderen Seite verstärkt sich aber auch dieser Trend zu einem eher moralischen und verantwortlichen Handeln. Und ich meine tatsächlich, dass sich dieser Trend verstärkt.
Ja. Vielleicht noch einen anderen Gesichtspunkt reinbringen. Normalerweise klagen wir und sagen, diese Unternehmer, diese Manager, die müssten eigentlich ethischen Standards folgen und wir versuchen sie dazu zu zwingen. Könnte man nicht auch sagen, warum nicht andere Menschen mehr in dieses Geschäft der Ökonomie bringen? Vielleicht nicht nur die, die gelernt haben, Vierteljahresbilanzen zu lesen und auf Kapitalmärkte zu reagieren, sondern Leute, die einen Verein führen oder eine NGO mit viel Engagement gegründet haben und führen. Und die Leute, die sich sehr engagieren, warum die nicht zu?
Ja.
Also warum, die wären doch die besseren Unternehmer, die muss man nicht erst unter Druck bringen. Also würde auch nicht eine Chance darin bestehen, ich sage immer, das Netz weiterzuwerfen, viel mehr Menschen, also Normalmenschen, die nicht nur in Ökonomie denken, in dieses Wirtschaftsleben hineinzubringen, indem wir viel mehr Gründungen haben, indem wir zeigen, viel mehr Menschen können heute gründen wie früher.
Klar, das ist eine Möglichkeit. Also Wirtschaft selber machen, dann hat man es natürlich in der Hand. Man kann probieren, die Wirtschaft besser zu machen, indem man es selber macht. Das kann man tun.
Zumindest wird es mehr Wettbewerb geben.
Ja, andererseits ist es natürlich auch völlig richtig, was ich jetzt erstmal für diese Moralisierung für eine aussichtsvollere Strategie halten würde, dass man versucht, die Interessen, die die Bürger haben, in den Unternehmen unterzubringen. Weil schließlich sind es heute ganz im Wesentlichen die großen Unternehmen, die so unser Leben bestimmen und auch die meisten Produkte herstellen. Und da würde ich jetzt erstmal sagen, so aus politischer Hinsicht muss man auf die Unternehmen Druck ausüben und sie kontrollieren, damit dort Interessen vertreten werden, die sie bisher nicht vertreten. Also ein gutes Beispiel oder eine Idee, die in diesem Rahmen hin und wieder diskutiert wird, ist die von Professor Binswanger aus St. Gallen, Schweiz, der zum Beispiel die Forderung unterstützt oder die Forderung erhebt, dass nicht nur Arbeitnehmer und die Kapitalseite in den Aufsichtsräten der großen Konzerne, also der Aktiengesellschaften, sitzen sollten eigentlich, sondern auch
die Konsumenten
Greenpeace,
als Stakeholder,
die Verbraucherschützer, irgendwelche Umweltgruppen und so weiter und so weiter. Was natürlich in unserer heute so real verfassten Marktwirtschaft ein bisschen schwierig ist, Eigentum und so weiter und so weiter. Aber ich halte das für eine gute Idee, die an der Umsetzung scheitert bisher, aber nichtsdestoweniger.
Wir denken immer an Großunternehmen, aber die spielen doch gar nicht so eine Rolle. Die spielen ein bisschen in den Medien eine Rolle, aber rein statistisch sind ja, ich glaube in Deutschland ungefähr 90% der Beschäftigten in sogenannten KMUs, kleinen, mittleren Unternehmen. Also die Großen sind eher die Marken. Herstellen lassen die ja möglicherweise auch woanders.
Ja.
Es ist ja nicht so, dass das riesige Fabriken sind, sondern die holen sich aus der ganzen Welt die Komponenten zusammen. Also ist das wirklich so, dass es immer die Großen sind? Das klingt so ein bisschen nach Marx, der geglaubt hat, zum Schluss bleiben nur die Großen übrig. Statistisch nicht so. Seit Mitte der 80er Jahre nehmen die Kleinen zu. Und die Großen nehmen kontinuierlich
ab. Das ist richtig. Also ich warne allerdings vor Romantik, weil 100% der Autos werden von Konzernen hergestellt.
In einzelnen Bereichen haben die nach wie vor ein großes Gewicht, aber in vielen anderen Bereichen nicht mehr. Und die Tendenz ist abnehmend.
Was die Beschäftigten angeht, mag das stimmen. Was Einfluss auf unser aller Leben angeht, muss man da, glaube ich, vorsichtig sein. Wenn man so ein großes Unternehmen ändert in seiner Politik, dann ändert man mehr, nehme ich mal stark an, als wenn man irgendwie drei kleine gründet, die so eine bestimmte gute Idee in den Markt bringen. Wenngleich da natürlich eine Lawine raus entstehen kann, aus einzelnen Schneebällen kann eine Lawine entstehen. Das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Wahrscheinlich muss man das, ich würde das auch nicht unbedingt als Gegensatz diskutieren, wahrscheinlich sind beides richtige Ansätze. Und es ist natürlich richtig, hier auch in diesem Buch habe ich einige Unternehmen beschrieben, also SMA zum Beispiel, das ist ein Solarunternehmen aus Kassel. In Hessen, das waren Gründer, die haben, also Maschinenbauingenieure, die haben ihre Firma vor 20 Jahren ungefähr gegründet und sind jetzt Weltmarktführer mit ihren Produkten im Bereich der Solarenergie. Und da kann man sehen, dass dieses Unternehmen extrem erfolgreich geworden ist und auch einen extremen Einfluss hat und 1500 Leute ungefähr beschäftigt und echt eine Nummer ist. Und die haben ihre Ideen in die Wirklichkeit umgesetzt und haben Einfluss mit diesen Ideen. Ja, als Gründer.
Ist ein schönes Beispiel für Gründung.
Ja.
Dass wir mehr Gründung machen. Gucken wir nochmal die großen Unternehmen an, sowas wie Procter & Gamble, Unilever. Was stellen die her? Seife, Zahnpasta, Zahnbürsten, solche Sachen. Ich bin ganz sicher, dass wir Seife besser herstellen könnten, mit besseren Ingredienzien und auch preiswerter als Unilever. Dass wir Zahnpasta preiswerter herstellen können. Bei Zahnbürsten haben wir schon aufgeschrieben. Es geht. Warum nehmen wir nicht denen ab, indem wir uns Dinge raussuchen, die wir besser und preiswerter machen können? Würden Sie sagen, das können Sie sich gar nicht vorstellen?
Doch, auf jeden Fall kann ich mir das vorstellen. Nee, Sie haben ja Beispiele geschildert, die es gibt. Also das kann man sich ja angucken und das scheint ja tatsächlich zu funktionieren. In dem Buch sind auch einige Beispiele drin für Produkte und Dienstleistungen, wo viele Leute gesagt haben, das funktioniert niemals. Aber es funktioniert doch. Also zum Beispiel ein Dienstleistungsunternehmen, das ist eine grüne Heuschrecke quasi, also eine Öko-Investment-Firma. Die nehmen Geld von Ihnen, mir, anderen Leuten. Man kann also dort Geld in diese Aktienfonds überweisen. Und dann kaufen die Aktien von vernünftigen Unternehmen und handeln auch mit diesen Unternehmen und bringen quasi über dieses Investment, was ihnen auch Geld bringt und was ein profitables Geschäftsmodell ist, über dieses Investment dann diese neue Logik in den Markt, indem sie den Unternehmen sagen, deren Aktien sie gekauft haben, hört mal, ihr müsst jetzt aber in eurem Geschäftsbericht demnächst mal darüber und darüber informieren. Das wollen wir wissen, weil wir uns gehören eure Aktien, also bitte.
Ja. Gibt es sogar Untersuchungen, dass solche Fonds besser tun als andere? Und zwar nicht, da gibt es eine interessante Untersuchung, nicht weil sie moralisch besser sind, sondern weil sie besser in den Trends liegen, weil sie unvoreingenommene Trends früher kennen. Grüne Trends zum Beispiel werden die anderen in ihrer Arroganz das Quatsch finden oder Spinner und was dann immer so ist, wenn eine neue Richtung kommt, wird der erstmal abgeklatscht und dann gibt es halt Leute, die erkennen, was da für Potenzial drin liegt.
Ja, das ist ein Argument, was für diese These spricht, ist, dass Unternehmen, die ökologische und soziale Standards heute in einem besonders hohen Maße anwenden, besser gemanagt sind als andere Unternehmen.
Also Manager haben die Trends besser erkennen und auch besser erkennen, was bei den Kunden vorgeht.
Und deshalb ist der Aktienkurs möglicherweise höher, sie verdienen mehr Geld und so weiter. Ja. Also ist eine These.
Habe ich so eine Untersuchung gelesen, die das versucht so zu erklären. Ja, vielleicht noch als letztes mit diesen Gründen, also den sozialen Kapitalismus oder wie immer man das nennen will, ein bisschen dadurch auch bringen, dass nicht nur der Druck der Öffentlichkeit, Journalisten, da ist eine hohe Last bei Ihnen auch, sondern auch durch mehr Gründungen, die ja diesen großen Konkurrenz machen. Und Konkurrenz ist eigentlich klassisch immer etwas, was gut tut und was diese Mächtigen etwas, zumindest etwas, in die Schranken weist. Monopole sind immer in der Geschichte besonders diejenigen gewesen, die Missbrauch betrieben haben.
Ja, wenn Leute mit guten Ideen ihre Unternehmensgründung einige Zeit durchhalten und wachsen und Einfluss auf den Markt gewinnen, gute Produkte verkaufen, dann hat das natürlich auch wieder Einfluss auf die großen Unternehmen. Also verändert den Markt auch. Also durch Gründungen kann diese Moralisierung des Marktes durchaus befördert werden.
TAZ, Stichwort, so bei den Linksalternativen oder wie man die nennen will, ist ja die Bereitschaft zum Gründen eher nicht so hoch. Da sind immer so Bilder, habe ich den Eindruck, nach wie vor.
Die TAZ ist ja auch eine Gründung.
Das ist richtig, aber es ist gut. Ist ja auch vielleicht nicht so klassisch, das linksalternative Muster. Also wollen wir nicht groß zu überschreiten. Aber ich habe so das Gefühl, dass in dem Umfeld diese Idee des Gründen, vielleicht sogar des Massenhaftgründens, eher so mit Vorsicht gesehen wird. Warum? Oder sehe ich das falsch?
Ich glaube, das sehen Sie teilweise falsch, weil die Leute, aus denen zum Beispiel die Grüne Partei hervorgegangen ist und aus denen die TAZ auch hervorgegangen ist, also diese Generation der irgendwie 68er, nach 68er, 70er Jahre, die damals politisch sozialisiert worden sind, die habe ich, als ich studiert habe, in den 80er Jahren persönlich erleben dürfen, wie sie in den Hinterhöfen und Berggaragen, also tatsächlich Schuppen, in Hannover, wo ich damals gelebt habe, herumgebastelt haben und versucht haben, die ersten Windräder zu bauen. Also das waren Ingenieure und Leute, die Maschinenbau und alles Mögliche studiert haben und die versucht haben, nicht nur gegen die Konzerne loszuziehen und gegen die böse Atomkraft, gegen die böse Stromindustrie, sondern die haben gesagt, wir wollen das anders machen, das muss doch gehen, verdammt nochmal, und haben angefangen, sich mit dieser Technik zu beschäftigen. Und daraus sind, siehe SMA, das Beispiel, was ich hier drin habe, eben dann auch neue Firmen entstanden.
Langsam. Das habe ich ein bisschen verfolgt. Ich war selber mit einer Studentengruppe in Twint. Die hatten ja das erste Windrad zum Laufen gebracht.
Ja.
Das funktionierte auch und war irgendwie wirtschaftlich. Und die haben das nicht weiter verfolgt. Das hätte ja nahegelegen zu sagen, wir haben sogar einen Prototyp, der funktioniert. Jetzt stellen wir Windräder her. Was ist passiert? MAN hat genau dieses Twint-Windrad, das ist bis in die Details ähnlich, haben das sozusagen genommen und haben daraus ein profitables Geschäft gemacht. Waren die Ersten, die das damals betrieben haben. Das ist doch schade, dass die Pioniere es hingestellt haben, aber die wirtschaftliche Verwertung nicht angegangen
ist. Ja, das ist schon richtig, aber ich würde trotzdem jetzt mal zugespitzt sagen, die Grüne Partei ist eigentlich eine Unternehmerpartei von ihren Ursprüngen her. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es eine Partei von Anarchisten und Kommunisten gewesen früher, die Wirtschaft ganz schlimm finden und die jegliches Eigentum enteignen wollten. Aber dazwischen diesen beiden Polen bewegte sich das. Und bei den Grünen gab es jede Menge und deswegen auch bei der TAZ jede Menge Leute, die dachten, nee, hier diese Wirtschaft muss man selber in die Hand nehmen. Und nicht umsonst haben sie halt eine Zeitung gegründet. So, wie kommt man auf die Idee, eine Zeitung zu gründen? Man kann ja auch immer sagen, der böse Springer-Konzern haben sie nicht gemacht, sondern haben eine eigene Zeitung gegründet.
So. Ja. Das war ein gutes Schlusswort. Das passt ja auch zu Gründen. Ganz herzlichen Dank.
Ja, gut.